Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir hier im Podcast über Innovationen und Digitalisierung und KI reden, dann gibt's da ganz viele Themen. Für mich persönlich ist ein Feld, wo ich ja es eigentlich total spannend finde, sich mit zu beschäftigen, und ich manchmal das Gefühl habe, da beschäftige ich mich hier im Podcast und generell vielleicht viel zu wenig damit, ist so dieser ganze Bereich der Medizin mit all ihren Facetten, weil in meiner Wahrnehmung ist das eigentlich ein Bereich, wo wahnsinnig viel passiert ist und passieren wird und wo, glaube ich, der Fortschritt dessen, was da möglich ist, gigantisch ist. Und zumindest in meinem persönlichen Umfeld und in meiner Bubble wird da irgendwie überraschend wenig drüber geredet, und drum finde ich es total toll und ich glaube total lohnenswert, dass wir da heute mal auf einen kleinen Teilaspekt da so ein bisschen genauer hinschauen. Und ich habe einen total spannenden Use Case gefunden, der auch einen gewissen technischen Tiefgang mit sich bringt, den ich sehr interessant finde, und finde es total cool, dass ich heute eine Folge machen darf, in der es darum geht, sich ein bisschen mit einer energieeffizienten Edge Computing Architektur auseinanderzusetzen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist das, lernen wir gleich, ja? Und wir uns die Frage stellen, warum das so wichtig ist, solche Architekturen und solche Ansätze zu haben, um KI in den Körper zu bringen. Also es ist eine total spannende Frage, und es geht eigentlich darum, wenn man das Größere anschaut heute, wie ja neue Medizininnovationen mit KI eigentlich überhaupt möglich werden. Und ich konnte so einen echten MedTech-Enthusiasten gewinnen, der für dieses Themenfeld brennt und der auch schon einige Zeit in diesem MedTech-Bereich unterwegs ist, so ein gewisses Urgestein hier ist. Mein heutiger Gast ist Dr. Siamak Apkay. Er ist Vice President Innovation und Development bei der Precisis GmbH. Siamak, herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast und uns einen spannenden Einblick geben wirst.
Ja, hallo Jan und auch hallo die Zuhörer. Es ist mir eine große Freude, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, du, Siamak, ich glaube, es gibt heute ganz viel zu diskutieren und ganz viel zu lernen, aber bevor wir das machen, lass uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Magst du so ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was ist so dein Werdegang und was macht ihr auch bei Precisis?
Ja, kann ich versuchen. Du hast das ja schon so schön eingeleitet. Ich habe mich schon immer, ja, seitdem ich so ein junger Bub war, für die Medizintechnik interessiert. Und bin da auch direkt eingestiegen, eigentlich schon in der Schulzeit schon, habe ich da schon Gastvorlesungen und so weiter besucht. Und ich fand das immer sehr faszinierend an dieser Schnittstelle Medizin, also da, wo eigentlich die Ärzte sind und die Technik, wo Ingenieure zusammenkommen, genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten und am Ende etwas zu schaffen, was eben den Ärzten hilft, den Patienten zu helfen. Und da tummel ich mich drin, seitdem ich ein junger Bub bin, habe angefangen, medizinische Informatik zu studieren, später medizinische Physik noch studiert, und eben in allen Bereichen, wo man sozusagen diese Schnittstelle findet, reingeschnuppert, angefangen von Herzkatheterlaboren mit Ultraschallsensoren, die in Blutgefäße reingucken, um Kalkablagerungen zu finden, um dort sozusagen zu therapieren, bis hin zu großen Systemen wie Röntgengeräte, MRT-Systeme. Und jetzt bin ich tatsächlich bei einem kleinen Feld, aber so ein Hightech, miniaturisiertes Hightech-Feld, kann man sagen, nämlich bei der Firma Precisis, wo ich die Entwicklung leite. Und da geht es um Hirnschrittmacher, also um aktive medizinische Implantate.
Ja, also total spannend, und wahrscheinlich geht's dem einen oder anderen Hörer so wie mir. Ich bin jetzt ja beileibe kein Implantatexperte, ja, und schon gar kein Hirnschrittmacher-Experte. Kannst du uns mal da so ein bisschen abholen, wenn wir über Implantate erstmal generell reden? Was ist sozusagen ja dieses Feld? Worum geht es da? Und dann im zweiten Schritt so, was ist eigentlich ein Hirnschrittmacher?
Ja, also ganz klassisch könnte man nach Lehrbuch vorgehen und dann wird man erstmal unterscheiden zwischen passiven Implantaten und aktiven Implantaten. Also passiv wäre erstmal alles, was sozusagen keine Energiequelle hat, was nicht eben aktiv ist. Es wären so zum Beispiel Hüftgelenke oder Prothesen. Gerade im Dentalbereich hat man auch oft Zahnimplantate zum Beispiel. Auch spannend, gerade so die Themen Biokompatibilität sind da eben sehr wichtig, weil man natürlich einfach im Körper ist und da keine schlechte Wechselwirkung mit dem Körper haben möchte. So, das heißt, diese Themen hat man bei aktiven Implantaten auch und on top muss man jetzt eben noch die Aktivität mit reinbringen. Das heißt, da ist meistens dann eine Technik dahinter, eine Elektronik, die irgendwas aktiv unterstützt, bei Herzschrittmachern zum Beispiel eben einfach drauf schaut, dass der Rhythmus in Ordnung ist, dass es dazu keinen Arrhythmien kommt. Das kennen viele eben Herzschrittmacher. Und jetzt im Bereich Neurologie, das ist relativ neu, kann man eigentlich sagen, gerade im Bereich neurologische Erkrankungen des Gehirns, wo ich mich aktuell tummele, da ist es jetzt so, da sprechen wir gerne von Hirnschrittmachern, aber das ist sozusagen so eine Art Vereinfachung, könnte man sagen. Da sind die Wechselwirkungen viel komplexer und vielleicht können wir sozusagen nach und nach da so ein bisschen eintauchen, was man da eigentlich machen kann, welche Hirnerkrankungen es gibt und wie man denen dann mit der Technik helfen kann.
Ja, also das heißt aber im Endeffekt ist das quasi ein kleines technisches Gerät, das ich eben in meinem Körper quasi habe und das im Körper sozusagen mir hilft, etwas zu lösen, oder? So könnte man das vereinfacht sagen.
Das ist super beschrieben, ja. Das ist absolut.
Ja. So, genau. Also dann sozusagen, das heißt, das, was ihr habt, ist, ihr habt da diesen Hirnschrittmacher und damit quasi adressiert ihr ja wahrscheinlich Probleme oder Krankheiten. Was ist das, was ihr damit jetzt im ersten Schritt angeht?
Also unser Hirnschrittmacher heißt EASY, das steht für ein ganz kompliziertes Akronym, epikraniale Applikation von Stimulationselektroden in der Epilepsie. So, versucht es einmal mal einzudämmen, weil das epikranial ist tatsächlich das Wichtige in unserem Fall. Das bedeutet, hier geht es darum, dass man auf dem Kranium sitzt, also auf dem Hirnknochen, auf dem Hirnschädel sozusagen und unter der Haut. Das heißt, das Besondere bei uns ist, dass wir nicht sozusagen das Gehirn oder kritische neurologische Gewebe berühren überhaupt, sondern eben auf dem Knochen sitzen und damit erstmal Implantationsrisiken oder überhaupt Risiken für den Patienten stark reduzieren. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine sehr dünne Elektrode, die ist kleiner als 1 Millimeter in der Dicke und die liegt dann eben auf dem Knochen. Sehr spezifisch an einem ganz besonderen Ort, wo es hin soll. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Und gibt dann Stimulationspulse, also elektrische Pulse, ab durch den Knochen an den Kortex, also ans Gehirn, um dort therapeutisch wirksam zu sein.
Das heißt also quasi durch dieses kleine Gerät kommen diese elektrischen Impulse und unterstützen das Gehirn sozusagen wahrscheinlich irgendwie indirekt in seiner Arbeit oder wie muss ich mir das oder vermeiden ja eigentlich dann Störungen.
Super, super beschrieben, würde ich sagen. Also jetzt ist es so, ich habe schon gesagt, das ist ein relativ neues Feld. Das heißt, die Kollegen, sozusagen die Neurologen und Epileptologen, können das viel besser und viel besser in der Tiefe auch beleuchten. Aber an sich ist es so, wir sagen, wir therapieren Epilepsien, aber es gibt eben keine einzelne Epilepsie sozusagen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Derivate, ganz viele verschiedene Varianten und letztendlich hat jeder Patient sozusagen seine eigene ganz spezifische Epilepsie und es ist erstmal eine Störung, eine Aktivitätsstörung. Oft ist es eine Überempfindlichkeit, das heißt, da feuern Neuronen plötzlich überempfindlich in großen Mengen oder synchronisieren sich sozusagen in so Eskalationsloops und dann gibt es eben dieses Gewitter im Gehirn und das läuft sozusagen aus dem Ufer. Das heißt, man sieht dann die Syndrome und es können eben Anfälle sein mit chronischen Muskelzuckungen bis hin aber auch zu Anfällen, die oft gar nicht von der Außenwelt wahrgenommen werden, sogenannte Absenzen. Das heißt, die Patienten haben dann einfach Wahrnehmungsstörungen oder eben Bewusstseinsstörungen und Defizite. So, und wie kann man da jetzt agieren mit diesen Blumenstrauß an verschiedenen Problemstellungen. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Und da passiert auch sehr viel. Also da entstehen eigentlich ja täglich noch neue Ideen und neue Ansätze. Im Moment in unserem Easy-System haben wir 3 Ansätze, die zum Einsatz kommen. Das eine ist, wir applizieren eine sogenannte Hochfrequenzstimulation. Das heißt, die Pulse, die elektrischen Pulse, die da gegeben werden, die sind erstmal von der Natur aus höher frequent, so im Bereich 100 Hertz. Und die haben eine anfallsunterbrechende Auswirkung. Das heißt, die führen letztendlich am Ende bei Neuronen dazu, dass die in ihrer Feuerfrequenz sozusagen inhibitiert werden und damit eine Anfallsausbreitung verhindert wird. Mhm. Und das sehen wir auch als evident sozusagen in einzelnen Patienten, die das selbst sozusagen kontrolliert auch applizieren können. Das heißt bei uns Patient-Controlled Neurostimulation. Das heißt, die Patienten, die können, wenn sie schon merken, oh, da ist eine Aura, also ich spüre, da passiert schon was, da könnte was jetzt aus dem Ruder laufen, dann können die per Knopfdruck eben so eine Stimulation sich setzen, so einen Bolus setzen. Und viele berichten eben, dass dann die Anfallsausbreitung eben dann gestoppt wird und es nicht zu einem Anfall kommt. Das ist sozusagen der eine Mechanismus. Und dann haben wir es mit einem anderen Ansatz zu tun, das wir DLS nennen für DC-like Stimulation. Das heißt, hier geht es um eher sehr niederfrequente Pulsgebungen. Und die Idee dahinter, die ist, dass man dem Gehirn hilft, sich sozusagen umzubauen. Das heißt, man weiß, dass das Neuronen und das Gehirn per se sehr plastisch sind. Das heißt, sie sind permanent in Wechselwirkungen, in Umbauphänomene. Es hat sich verändert eigentlich die Sichtweise. Man glaubte früher, Neuronen können nicht neu entstehen, können sich nicht ändern. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich glaube, vor einigen Monaten hat das MIT eben Wahnsinn Bilder gezeigt, wie man bei erwachsenen Menschen, bei älteren Menschen eben sieht, wie neue Neuronen tatsächlich im Gehirn wachsen und entstehen. So, das heißt, die Idee ist eben dort zu helfen, dass das Gehirn sich umbaut, um grundsätzlich einfach robuster zu sein und einfach weniger sozusagen so in solchen epileptischen Gewittersituationen überhaupt zu kommen, damit gar keine Unterbrechungen mehr nötig sind.
Und sozusagen das Ganze funktioniert ja, weil ihr ein Hightech-Gerät habt, das diese Stimulation möglich macht. Also wahrscheinlich technisch wäre das, weiß ich nicht, musst du einschätzen, vor 10, 15 Jahren oder so wahrscheinlich noch gar nicht machbar gewesen, was ihr da heute tut, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Also zum einen spielt da sozusagen die Elektronik-Miniaturisierung halt eine riesige Rolle. Das heißt, wir sehen ja, wie einfach Chips sozusagen immer kleiner und effizienter werden. Dann ist es eben so, wenn man sozusagen in der Implantatswelt ist, dann baut man eben so ein Implantatsgenerator, das heißt so ein Pulsgenerator in den Körper ein und dann muss der erstmal eine Weile halten und eben das ist erstmal ein Eingriff. Das heißt, man muss da eben durch eine OP durch und dann muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis eben stimmen. So, und wenn ich jetzt Dinge mache, eben wenn ich elektrische Pulse gebe, dann muss ich sozusagen immer aus dieser Batterie von diesem Pulsgenerator, muss ich immer Ladung ziehen und die Batterie wird immer schwächer. Das heißt, man hat da immer so den Trade-off, okay, wie viel therapiere ich eigentlich mit Pulsen, weil wenn die Batterie nach 2 Wochen leer ist und der Patient wieder in den OP muss, dann ist eben das Nutzen-Risiko. Genau, richtig. So, du hast jetzt aber gefragt, war das möglich? Also es gibt schon sehr lange Herzschrittmacher und es gibt auch schon erste Hirnschrittmacher schon sehr lange. Aber so dieser Wandel, dass die sozusagen immer stärker werden und auch immer smarter werden. Und ich glaube, darüber wollen wir ja auch reden. Ne? Also wie kann man jetzt sozusagen von einer stupiden, gib einfach Pulse ab, wegkommen und sozusagen intelligenter werden. Das ist ein sehr neuer Trend. Und da gibt's auch kaum noch Geräte im Markt. Ja. Wir jetzt als Präzisis, wir haben unser Gerät auch erst seit 2023 CE gekennzeichnet im Markt. Also das ist noch gar nicht so lange her.
3 Jahre, also sehr neu. Ja. Bevor wir, lass uns gleich auf dieses Smart-Thema gehen, aber bevor wir da nochmal gehen, du hast ja schon dieses Thema Energieeffizienz angesprochen, das einfach wichtig ist, weil ich eben anders als bei, weiß ich nicht, dem ferngesteuerten Auto meiner Kinder, da kann ich ja die Batterien wechseln und es schadet niemandem, den Luxus habe ich ja nicht, wenn ich implantiert bin. Ja. Da gibt's ja auch noch diese Dimension, dass ich brauche eine gewisse Computing-Power, ja, und das ist ja dieses Edge-Computing an der Stelle, wo es passieren muss. Kannst du uns da nochmal 2-3 Worte des Hintergrunds sagen? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber wenn wir hier über eine Edge-Computing-Architektur quasi am bzw. ja im Menschen reden, wie muss ich mir das irgendwie vorstellen, vereinfacht gesprochen?
Ja, im Prinzip hast du es schon gesagt, also das A und O ist, dass man einfach wirklich stromsparend agiert, wenn man dann in so einem aktiven Implantat ist. So, und das ist jetzt bei unserem jetzigen Implantat, was eben schon im Markt ist, da gibt es eben Mikroprozessoren beispielsweise, die müssen eben auch schon Dinge rechnen, die müssen wissen, wann Pulse abgegeben werden, die müssen Kommunikation mit der Außenwelt kontrollieren, steuern, das Gerät überwachen, sich permanent selbst testen. So, das heißt, man hat da ganz viele Aktivitäten. Und die müssen nun wirklich so optimiert werden, dass sie halt fast gar keinen Strom sozusagen verbrauchen. Mhm. Und wenn wir jetzt drüber reden, wie kann man sowas noch intelligenter machen und wir über zum Beispiel eben Edge AI reden, also das heißt KI, aber eben nicht in Cloud und in Hochleistungsrechenzentren, sondern eben so kleinen Mikrocontrollern verpackt in einem Implantat drin, dann müssen die wirklich sehr, sehr, sehr energieeffizient sein. Und man kann natürlich auch nicht alles Mögliche mit denen rechnen, weil dafür sind die einfach viel zu klein. Also man muss wirklich Hirnschmalz reinstecken und sozusagen sich ganz genau fokussieren auf den Anwendungsbereich und auf die Daten, die man sozusagen verrechnen möchte.
Aber das heißt, am Ende des Tages ist schon so mein Verständnis, ganz naiv gesprochen, da ist ein Computer, der ist halt sehr klein, der ist sehr energieeffizient, deswegen kann der nur bestimmte Dinge tun, die in denen er total optimiert sein muss, aber er ist eben doch ein Mini-Computer, der da in meinem Körper ist und der in eurem Anwendungsfall jetzt hilft, eben mit meiner Epilepsie, entweder, wie du gesagt hast, im Beispiel des Anfalls oder um mir langfristig zu helfen, mich da unterstützt. Das ist schon die richtige Vorstellung, die ich eben habe.
Das ist absolut die richtige Vorstellung. Also oft kann man sozusagen auch mehrere solche Minicomputer dann haben, die miteinander reden. Das sind dann kompliziertere Architekturen. Mhm. Aber es sind erstmal Minicomputer ganz, ganz stark getuned und eben für den Einsatz im Körper.
Optimiert, ja. Jetzt lass uns mal sozusagen eins tiefer gehen bei diesem Thema. Wo geht da auch so ein bisschen vielleicht die Reise hin? Und jetzt wird ja überall über KI geredet. Ja. Und das ist auch bei euch ein Thema. Und dieses aber smarter machen ist wahrscheinlich nicht nur KI. Aber kannst du so ein bisschen erklären, was ihr da macht, wie ihr Dinge wie KI an der Stelle nutzt und was das für Potenziale einfach bringt?
Ja, absolut. Also ich finde, gerade in der Medizin ist KI einfach per se wirklich, das kann sozusagen einfach unglaublich mannigfaltig zum Einsatz kommen. Auch in unserem Fall ist es jetzt so, dass es nicht nur im Implantat, sondern außerhalb auch schon ganz viele Anwendungsbereiche gibt. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, ich habe ja erzählt, dass eben in unserem Fall wir unsere Elektrode an einen ganz besonderen Ort positionieren, nämlich an einen Ort, den wir Fokus nennen. Das heißt, dort entsteht die epileptische Aktivität und wir wollen genau dort ansetzen. Und gerade bei dieser Planung, bei der chirurgischen Planung, also eben wie man sozusagen das Ganze vorbereitet, wie die Elektrode an die richtige Stelle kommt, wo tatsächlich die richtige Stelle ist, da muss man haufenweise Daten erstmal außerhalb des Implantats schon angucken. Also da gibt es ganz viel Bildmaterial, was zum Einsatz kommt, aus der Diagnostik, aus dem MRT. Dann gibt es in der Neurologie, arbeitet man eben mit der Messung von Hirnwellen, also mit EEG-Daten. So ein all das kann sozusagen außerhalb eben mit nicht Mikrocomputern, sondern mit großen Rechenzentren verarbeitet werden, um zu finden, wo eigentlich der ideale Anwendungsort ist. So, jetzt ist das so die Außenwelt. Und vielleicht sollte ich noch ganz kurz sagen, warum das eben so naheliegend ist, dass die KI zum Einsatz kommt. Und das liegt daran, dass die KI so gut ist, Muster zu finden. Und Muster kann man sehr gut in Bilddaten eben finden. Daher eben bei der chirurgischen Planung das Bildmaterial. Aber auch grundsätzlich in Sensordaten oder in zeitlich aufgenommenen Daten, also eben auch in EEG-Daten. So, und jetzt, wie kriegt man den Sprung sozusagen in das Implantat rein? Der erste Trick ist, dass wir die Elektroden, die wir haben, mit denen wir eben therapieren, dass wir die nicht nur in diesem therapeutischen Modus nutzen, sondern dass wir die auch gleichzeitig zum sozusagen als Sensor nutzen, also als, man könnte sagen, als so ein Hörmechanismus. Das heißt, wir lauschen sozusagen auf dem Knochen liegend auf das Gehirn und schauen uns sozusagen EEG-Daten, also Hirnwellen an. Wir lauschen und schauen, gibt es da irgendeine irreguläre Aktivität. Und so ein KI-Algorithmus ist halt unglaublich gut, völlig patientenindividuell, sozusagen diesen Punkt zu finden, wo das Gewitter beginnt und wo das anormal wird und die Hirnaktivität sozusagen anfängt, untypisch zu werden. Und das kann eben dann verwendet werden, um spezifisch in diesem Moment dann einen therapeutischen Puls zu verwenden. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen näher bringen, was aber der Ansatz ist.
Ihr nutzt wirklich sozusagen, dass ihr eben wegkommt von einem, ich tue da, also ein Herzschrittmacher ist ja was einfach ganz regelmäßig sendet, ja, und ganz stupide sozusagen. Und es ist dann wirklich Intelligenz, in Anführungszeichen, die eine einfache Form, aber es ist eine Intelligenz verbaut, die quasi aus einem Input-Signal und dann mit entsprechender Rechenleistung entscheidet, mache ich was oder mache ich nichts, oder?
Absolut. Also wie gesagt, erstmal rein in der Mustererkennung, das ist sozusagen die erste Phase. Dann, was wir dann eben drauf ansetzen, ist, schimpft sich responsive Stimulation. Das heißt eben, dass man sozusagen diesen Moment findet und dann eine Stimulation als Antwort triggern kann.
Eine passende Antwort eigentlich. Also nicht nur irgendeine Antwort, sondern eine passende Antwort sozusagen, oder?
Ja, und wenn es jetzt darum geht, die noch passender zu machen, dann ist man eigentlich schon in der Regelungstechnik, kann man sagen. Ja. Das heißt, dann ist man wirklich in geschlossenen Regelkreisen, also in Closed-Loop-Systeme. Das ist dann schon die Steigerung. Und da geht die Reise hin, aber da sind wir noch nicht, weil eben man muss sozusagen erstmal ganz gut verstehen, wie da die Mechanismen sind, also welche Biomarker ganz konkret als Sensor dienen und wie man dann diese Anpassung vornimmt. Also das ist ja dann eben zum Beispiel nicht nur Amplitude und Frequenz, sondern vielleicht auch wirklich einfach eine mehrdimensionale Überlagerung von vielen, vielen Stimulationseigenschaften, verschiedenen Frequenzen, und da muss man sozusagen erstmal noch aus der Grundlagenmedizin noch erst mehr verstehen. Aber wenn man solche Systeme hat, die erstmal das aufzeichnen können und grundsätzlich in der Lage sind, dann kann man überhaupt auch erstmal die Forschung dahin bringen, dass das da weitergeht, weil im Moment gibt es einfach keine Systeme, die permanent, also 24/7 überhaupt so ein Lauschen ermöglichen, dann diese Daten überhaupt sozusagen auswerten können, um dann überhaupt so einen Biomarker zu finden. Also das ist sozusagen auch wahrscheinlich ein Katalysator für die Biomarkerforschung.
Und das heißt aber, das ist irgendwie sozusagen, da sind wir genau bei dem, was ich ja eingangs gesagt habe, sozusagen, da kommen jetzt einfach auch Möglichkeiten technischer Natur so zusammen, dass da Fortschritte im Medizinbereich kommen können, ja, die vielleicht noch vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen wären.
Absolut. Und da gehört es auch immer dazu, so ein bisschen mutig sozusagen zu sein und nicht nur eben neue Wege zu gehen. Also Präzises ist ja eben, hat eben gezeigt, dass dieser Ansatz, dass man über dem Knochen arbeiten kann, damit so, dass man den Patienten nicht gefährdet durch Komplikationen, die eben bei einer Wechselwirkung, wenn man direkt zum Beispiel eben im Gehirn agiert. Also da gibt es auch Ansätze, die sogenannte Tiefenhirnstimulation, da hat man seine Elektroden direkt im Gehirn, die werden relativ martialisch ins Gehirn wirklich reingelegt. Also dass man eben mit so einem Neudenken tatsächlich erfolgreich sein kann. Und dazu gehört aber auch, dass man so ein bisschen Weitblick hat. Das heißt, auch schon Dinge vorbereitet, die vielleicht jetzt nicht möglich sind, aber eben vielleicht in 2, 3 Jahren.
Wenn du so ein bisschen, du bist hier schon länger in dem Feld, ja, wenn du so ein bisschen jetzt schaust, was da in den letzten 5 oder 10 Jahren passiert ist, was waren da aus deiner Sicht so die großen Innovationen, die Neues möglich gemacht haben? Gibt es da so ein paar Dinge, die besonders vorspringen, wenn es rund um Implantate geht?
Boah, das ist eine gute Frage. Tatsächlich muss ich sagen, also die Implantatswelt, die ist unglaublich träge. Mhm. Also ich kenne das sozusagen selber weniger, weil ich jetzt nicht die letzten 26 Jahre ausschließlich mit der Implantatswelt zu tun hatte. Aber wenn ich mir das so angucke, dann sehe ich, dass gerade vor allem also so große Firmen, also da gibt es ja so Giganten wie Medtronic, Boston Scientific, das sind die, die sozusagen einfach da schon, was das Thema Herzschrittmacher oder DBS-Stimulation, also tiefe Hirnstimulation angeht, die sind da schon so lang schon mit drin. Die haben Entwicklungszyklen von 20 Jahren ungefähr. Das heißt, wenn die eine Idee haben, dann brauchen die 20 Jahre, bis die mal eine CE-Kennzeichnung haben. Mhm. Also das wandelt sich tatsächlich. Und Präcisis zum Beispiel hat ungefähr 5 bis 6 Jahre gebraucht von der Idee, bis zur ersten CE-Kennzeichnung. Das heißt, man sieht, da ist der Wandel, der kommt erst und die richtigen Innovationen, die entstehen erst. Also die gibt's tatsächlich noch nicht draußen auf der Straße zu finden.
Aber und wenn du so ein bisschen nach vorne schaust, ist so dieses, was ja in vielen anderen Branchen Dinge erst möglich gemacht hat, sind ja einfach zum Beispiel diese Chips, die wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen. Ja, also dieses, was ja, wenn man da ein bisschen technisch tiefer geht, Moore's Law und all die Dinge, ja, die diese Hochleistungschips mit extrem niedrigem Energieverbrauch möglich gemacht haben, die Innovationen auf der Batterieseite, ja, und auch alternative Energiequellen, die es ja gibt, ja, ist das auch ein Thema, wo du sagst, das wird das auch treiben, wenn denn die Geschwindigkeit für die Innovation richtig ist?
Absolut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, also was sind wirklich die Treiber? Also natürlich kennt jeder sozusagen die in den Medien ganz um sich schlagenden Elon Musks, die mit Neuralink und so weiter, also wenn du darauf hinausläufst, das sind mit Sicherheit Treiber, aber die werden auch noch einen weiten Weg haben, bis sie tatsächlich als Medizinprodukt wirklich nutzbar sind, weil also gerade so Themen wie Beständigkeit, Stabilität, Wechselwirkungen, also Biokompatibilität, das sind Themen, die da halt noch nicht wirklich sauber beantwortet sind. Und wenn man halt eine Elektrode hat, die nach, ich sage jetzt mal, ein paar Wochen eben einfach zerfällt, weil sie vom Körper absorbiert wird, dann taugt die halt nicht für eine Langzeittherapie. Mhm. So, das heißt, da muss man erstmal genau hingucken. Dieser Punkt wird aber sich nähern, dass eben solche, ich sage jetzt mal, wirklich solche krassen Innovationstreiber, aber auch irgendwann den Weg finden und sozusagen robust, ein gewisses Robustheitsgrad finden, um wirklich Medizinprodukt zu werden. Die anderen Sachen, die du gerade angesprochen hast, also eben Batterien, aber auch Chips, das sind tatsächlich eben, ich sage jetzt mal, architektonische Bausteine, die halt natürlich wichtig sind, die müssen einen Wandel gesehen haben, damit man sozusagen den Wandel mitmachen kann, um in den Körper zu kommen. Jetzt ist es leider so, dass der Implantatsmarkt an sich ein relativ kleiner Markt ist. Also der ist jetzt nicht so groß wie die Automobilbranche oder wie die Consumer Electronic Branche. Das heißt, es ist erstmal sehr, 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 sehr teuer und aufwendig, sozusagen individuelle eigene Chips da zu machen oder eigene Batterien zu entwickeln. So, das heißt, die Frage ist, kann man da irgendwo drauf hüpfen? Und jetzt gibt es tatsächlich eine interessante Wechselwirkung, nämlich man sieht, dass gerade in der Consumer-Elektronik, also bei Handys, halt Batterien auf der einen Seite, aber auch Mikroelektronik einen unglaublichen Sprung gemacht haben. Also wenn wir uns jetzt die Handys angucken, die halten halt einfach unglaublich lang im Vergleich zu vor 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, was für ein Faktor das ist. Und natürlich, da sind jetzt Computer drin, die auch schon extrem energiesparsam sind, weil sie eben in Handys sind, aber auch unglaublich leistungsfähig. Und da können wir tatsächlich sehr profitieren. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich sagen, vieles, was in der Medizintechnik, in die Implantatswelt sozusagen reinkommt, stammt ursprünglich aus Ideen, die sozusagen aus der Handywelt kommen.
Das ist ein bisschen so, dass wie in meiner Kindheit hat mir mein Vater immer irgendwie in den 80ern erzählt, so ja, die Innovation, die gibt's nur, weil irgendwie die Menschheit zum Mond geflogen ist, ja, vor 30 Jahren. Ja. Und genau so sagst du sozusagen, gibt's so eine Querbefeuerung von Innovationen, die ursprünglich mal woanders waren, aber jetzt sozusagen in der Zweit- oder Drittverwertung dann auch für euch in eurem Feld was ermöglichen.
Genau. Also ja, im Prinzip kann man die ganz gut auch schon verwenden. Nur der Krux ist, so ein Medizinprodukt, ich sage das immer so zwischendrin, aber die Anforderungen an so ein Medizinprodukt sind halt gewaltig. Ja. Das merkt man, wenn man eben 20 Jahre Entwicklungszeit hat. Das heißt, das muss einfach unglaublich sicher sein. Also das muss komplett auf Sicherheit ausgelegt sein und auf Funktionalität. Und da muss man dann schon sich auch eben anstrengen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Chip verwendet, der eben sonst nur in Handys drin ist, da muss man eben sich schon richtig gut überlegen, wie kann man sozusagen drumherum die Elektronik gestalten, dass absolut sichergestellt ist, dass eben hier nichts schief geht und die Patientensicherheit einfach an oberster Stelle immer erfüllt ist.
Siamak, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Im Sinne der Zeit müssen wir, glaube ich, so ein bisschen zu so einem, ich sag mal, Wrap-up kommen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und habe das Gefühl sozusagen, wir haben dieses Themengebiet, so gut man das halt in einer halben Stunde kann, ja, so ein bisschen verstanden. Wenn du so ein bisschen zurückblickst, was wir heute gemacht haben, wir sind so ein bisschen eingestiegen, worüber reden wir überhaupt, ja, Implantate, Hirnschrittmacher und so weiter. Und dann hast du uns sehr, sehr viel erklärt rund um, ja, wie funktioniert eigentlich Medizintechnik, welche Innovationen bringt KI. Wenn du das so versuchst, so ein bisschen, ja, nochmal rauszuarbeiten, was könnten so drei Dinge sein, die man heute gelernt hat für unsere Hörerinnen und Hörer, was könnten so drei Dinge zum Merken, ja, oder mitnehmen sein? Was wäre das für dich, wo du einfach sagst, das ist für mich irgendwie ein spannender Aspekt, den man ja mal im Hinterkopf behalten kann? Mhm.
So, das ist jetzt sehr herausfordernd. Schauen wir mal, was wie wir da anknüpfen können. Also ich würde sagen, die erste Message, die einfach wirklich gültig ist, ist, KI kann in der Medizin unglaublich helfen. Und es ist eben, es findet jetzt auch den Weg in Implantate, weil es einfach ein unglaublich gutes Tool ist, was Mustererkennung und Individualisierung angeht. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf oder ergänzen darf. Ich glaube, wir müssen aufhören, die KI so zu personifizieren und eben einfach akzeptieren, dass es ein nützliches Werkzeug ist und das sozusagen an den richtigen Stellen zum Einsatz bringen. Das wäre auf jeden Fall eine Key Message. Ja. Dann würde ich vielleicht technisch so ein bisschen sagen, dass eben so eine KI-Anwendung in Implantaten eben nicht das Gleiche ist wie das, was wir bei Large Language Models und unseren ganzen Chatbots und so weiter außerhalb im täglichen Gebrauch haben. Also das sind andere Algorithmen, die sind sehr, sehr, sehr viel spezifischer, die müssen sehr optimiert werden und das ist eben einfach das Feld der Edge AI, was so ein Nischenfeld ist, aber eben vielleicht heute eben so ein bisschen dem einen oder anderen näher gekommen ist. Dann würde ich sagen, das zu den zuvor genannten gehört immer so ein bisschen Mut dazu. Und ich möchte so ein bisschen auch aufrufen oder vielleicht inspirieren, motivieren. Ja, man darf auch mal mutig sein, neue Wege gehen, sich was trauen, weil es kann daraus tatsächlich oft was Einmaliges, Schönes entstehen, so wie eben in unserem Fall das Easy-System, was jetzt Patienten helfen kann, ihre Epilepsie im Griff zu kriegen. Manche sind tatsächlich sogar schon anfallsfrei.
Cool, was für ein schönes, positives drittes Learning, wo du mir natürlich aus dem Herzen sprichst, weil ich glaube, das gilt auch jenseits des Medizinthemas für ganz viele Innovationen, wo so viel möglich ist, wenn man es nur wagt. Hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer eventuell noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast, etwas zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Ja, das passt eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt die letzte Idee einfach weiterspinne und das ist jetzt so ein relativ altes Buch, was ich einfach bei mir immer stehen habe. Das nennt sich Fast Innovation von Michael George ist es. Und das ist eine Art Kompendium, so ein Prinzipienbuch, wie man eben einfach Innovationen sozusagen pusht, um die auch erfolgreich zu bekommen. Und da spielt tatsächlich eben dieses Mutigsein auch eine große Rolle.
Du, ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden natürlich in den Shownotes den Link zu diesem Buch für Sie setzen, wie immer, falls Sie ein bisschen Anregung und vielleicht auch Methodik brauchen, um mutig zu sein. Und auch den Link zu dir, Siamak, und deiner Arbeit bei Precisis. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für eine sehr lehrreichen Einblick und viele spannende Aspekte, über die du uns heute was erzählt hast. Danke für deine Zeit.
Ich sage herzlich danke, war mir eine Freude.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyra und University for Industry auf LinkedIn.